Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Catherine Newmark. Hallo, schön, dass Sie mithören mögen. Und heute freue ich mich ganz besonders auf einen ganz besonderen Gast. Bei mir im Studio ist nämlich die britisch-albanische Philosophin und Publizistin Lea Ippi. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you.
Lea Ippi werden natürlich viele schon kennen. Sie ist eine sehr produktive akademische Philosophin und Politologin. Sie ist Professorin für politische Theorie an der Londoner School of Economics. Ihr neuestes Buch, Die Architektonik der Vernunft, ist gerade eben ins Deutsche übersetzt worden. Bekannt aber weit über Fachzirkel hinaus ist sie vor allem geworden mit ihrem Buch Frei. Erwachsen werden am Ende der Geschichte, das von ihrer eigenen Kindheit in den letzten Jahren des streng kommunistischen, ja stalinistischen Albaniens erzählt und von dem schwierigen Übergang in die neue Freiheit der liberalen Weltordnung nach 1989. Und in diesem wirklich spannend zu lesenden Buch hat Lea Ippi auch sehr viel philosophisches Nachdenken über das Problem der Freiheit versteckt. Freiheit scheint überhaupt ein zentrales Thema zu sein bei Lea Ippi, auch in dem Rechercheprojekt, dem sie sich gerade dieser Tage in Berlin widmet. Moralischer Sozialismus hat sie es übertitelt. Kommende Woche wird sie dazu drei Vorträge halten, die sogenannten Benjamin Lectures. Und ich darf Sie heute schon fragen, was es mit der Idee des moralischen Sozialismus auf sich hat. Und so ganz klar ist das ja nicht, wohin sich das richtet, Lea Ippi, ihre Idee vom moralischen Sozialismus als politischem Ideal. Viele zucken ja auch so ein bisschen zusammen schon beim Wort Sozialismus. Wenn ich also ganz allgemein beginnen dürfte, wenn, wie Gadamer mal geschrieben hat, etwas zu verstehen heißt, dass man die Frage versteht, auf die das die Antwort ist, auf welche Frage ist moralischer Sozialismus die Antwort?
The question is, what is wrong with capitalism?
Die Frage lautet, was ist falsch am Kapitalismus? Und die Antwort versucht, eine Kritik des Kapitalismus zu liefern, die mit der Frage nach der Moral beginnt, der Moral dieses Systems, unter dem wir alle leben, das über die ganze Welt verbreitet und von Ungleichheit, von Reichtum und Macht geprägt ist, sowohl innerhalb kapitalistischer Staaten als auch zwischen Staaten. Es geht zunächst einmal um den Versuch, moralisch zu denken und zu fragen, was nicht wünschenswert ist, an diesem Modell, das unser Leben strukturiert, mit dem wir uns täglich konfrontiert sehen, das mitbestimmt, wer wir sind und uns in gewisser Weise auch davon abhält, das zu werden, was wir sein wollen.
Dass an unserer aktuellen politischen Lage natürlich viel zu kritisieren ist, das würde ja sicher keiner bestreiten, aber trotzdem nochmals etwas pointierter nachgefragt, warum Sozialismus? Ist das nicht ein Wort, ein Begriff, den viele mit dem Realsozialismus des 20. Jahrhunderts verbinden und damit eben nicht mit positiven Assoziationen?
Yeah, and this is where the word moral does more work than the word socialism.
Ja, hier ist das Wort moralisch entscheidender als das Wort Sozialismus. Zum einen ist es das Unterfangen, die traditionelle sozialistische Kritik am Kapitalismus wiederzuentdecken, sie aber auch in eine Richtung weiterzuentwickeln, die versucht, aus den historischen Fehlern realsozialistischer Erfahrungen zu lernen. Was der moralische Sozialismus, so wie ich ihn verstehe, versucht, ist darüber nachzudenken, wie wir weltweit für Freiheit sorgen können und die sozialistische und liberale Tradition als etwas zu betrachten, das charakterisiert ist von einem gemeinsamen Streben nach Freiheit. Und dann die sozialistische Tradition so weiterzuentwickeln, dass klar wird, dass das sozialistische Modell besser geeignet ist, einige der Widersprüche der globalisierten Gesellschaft zu lösen, als die derzeitigen kapitalistischen Strukturen, unter denen wir leben.
Lea Ippi, wenn Sie jetzt hier den Gegensatz von Sozialismus und Kapitalismus aufmachen, welchen Status hat dann so etwas wie Demokratie? Denn abgesehen von der Frage nach dem ökonomischen Modell ist doch die Frage nach dem politischen Modell sicher auch eine entscheidende, oder?
Ja, es ist nur so, dass ich denke, dass Kapitalismus und Demokratie nicht kompatibel sind. Insofern kann man sich Sozialismus auch als radikale weltweite Demokratie vorstellen. Deshalb möchte ich auch diesen Begriff nicht um jeden Preis verteidigen. Wenn Menschen der Begriff radikale weltweite Demokratie eher liegt oder sie damit weniger Probleme haben, ist das vollkommen in Ordnung. Solange wir dabei präsent haben, dass es darum geht, die Besitzverhältnisse neu zu denken und über ungleiche Zugänge zu Eigentum nachzudenken. Wie gesagt, sowohl innerhalb kapitalistischer Staaten als auch zwischen Staaten mit riesigem Machtgefälle. Die stärksten kapitalistischen Staaten profitieren von dieser Asymmetrie der Macht und der Ungerechtigkeit, wodurch Muster ungleicher Entwicklung entstehen, die es bestimmten Ländern wiederum sehr schwer machen, Kapitalismus und Demokratie so zu vereinbaren, wie das einige weiterentwickelte kapitalistische Gesellschaften geschafft zu haben scheinen, jedenfalls in bestimmten Zeiträumen. Das ist in gewisser Hinsicht genau die Herausforderung. Wenn wir globale Demokratie haben wollen, wird es sehr schwierig, diese mit dem Kapitalismus zu vereinbaren. Deshalb müssen wir über diese kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen hinausdenken. Global Democracy with capitalism and therefore we need to
look beyond these capitalist economic structures. Was macht eigentlich denn nun das Moralische genauer aus im moralischen Sozialismus? Können Sie das noch ein bisschen erläutern?
So the challenge for the moral socialists is to give a moral critique of capitalism.
Die Herausforderung für die moralischen Sozialisten besteht darin, eine moralische Kritik des Kapitalismus zu liefern, die die Unstimmigkeiten, die Asymmetrien, die falschen Versprechungen und Illusionen hervorhebt, mit denen der Begriff der Freiheit in einem kapitalistischen System aufgeladen wird. Die Kritik am Kapitalismus weicht also in gewissem Maße von der orthodoxen marxistischen Analyse ab. Also von der Analyse des historischen Materialismus und eines ausschließlich von den Produktionsbedingungen bestimmten historischen Konflikts, in der die moralische Frage als irrelevant betrachtet wird, weil die Muster ungleicher Entwicklungen im Kapitalismus gewissermaßen aus sich selbst heraus Antworten generieren würden. Eine Art Teleologie der Geschichte, die erklären soll, warum eine dem Kapitalismus überlegene Struktur sozusagen zwangsläufig entstehen wird.
Now I think that model in some ways has been intellectually and politically discarded.
Ich denke, dieses Modell ist intellektuell und politisch zu Recht verworfen worden. Was wir tatsächlich aus dem Versagen der sozialistischen Gesellschaften erkennen müssen, ist deren Unfähigkeit, das zu garantieren, was wir als liberale Freiheiten oder Rechte der ersten Generation bezeichnen, also Vereinigungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und Meinungsfreiheit. Alle Bemühungen, den Sozialismus wiederzubeleben, müssen also zuallererst die moralische Frage stellen und erklären, wie eine sozialistische Gesellschaft alle liberalen Freiheiten garantiert, die eine kapitalistische Gesellschaft zu garantieren verspricht, wie Gleichheit vor dem Gesetz, gleiche Rechte, Meinungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und wie sie diese Freiheiten ausweitet und beständiger macht, sodass sie nicht nur für eine Handvoll reicher Menschen in reichen Gesellschaften oder für eine Handvoll reicher Staaten innerhalb der Weltordnung erreichbar sind, sondern für alle Menschen gleichermaßen.
States in a global order, but by everyone.
Jetzt sind wir ja schon bei der Freiheit angelangt. Das ist ja für Sie in Ihrem Denken ein ganz zentraler Begriff. Und es ist auch etwas, was Sie seit sehr langem beschäftigt, dass bisherige politische Systeme, ob die alten Demokratien oder aber auch die realsozialistischen Experimente, Freiheit stets sehr groß verkündet haben, aber nie vollständig einlösen konnten. Wie müssen wir denn Freiheit verstehen? Was gehört dazu und wie könnten wir das erreichen?
So, I think the first thing to say is that no theory, no single framework and no individual intellectual can have the answer of what we need to do to realize freedom.
Als erstes sollte gesagt werden, dass keine Theorie, kein einzelnes Gedankengerüst und kein einzelnes Individuum die Antwort darauf haben kann, was wir tun müssen, um Freiheit zu erreichen. Das wäre paternalistisch und würde die Freiheit, die es verspricht, nur in noch weitere Ferne rücken lassen. Alles, was wir tun können, ist in den Gesellschaften, in denen wir leben, Unstimmigkeiten und ideologische Aneignungen des Freiheitsbegriffs aufzuzeigen. In diesem Sinne beginnt mein Konzept eines moralischen Sozialismus mit einer Idee von Freiheit, die man in der deutschen idealistischen Tradition findet. Eine Vorstellung, die teilweise von Marx entwickelt wurde, die sich aber schon bei Immanuel Kant ausmachen lässt. Freiheit muss man sich hier als etwas vorstellen, das im Moment moralischer Verantwortung auftritt.
So I call this freedom as moral agency. And it has an internal component, which is there universal. It's part of what it means to be human, capable of thinking and acting in a moral direction.
Ich nenne das Freiheit als moralische Handlungsfähigkeit. Etwas, das innerlich jeden menschlichen Akteur kennzeichnet, in der Lage zu sein, in eine moralische Richtung zu denken und zu handeln. Deren äußerliche Möglichkeiten für eine Umsetzung aber von den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen, innerhalb derer diese Freiheit sich manifestiert. Eine externe Komponente, die in der kapitalistischen Struktur, in der wir leben, nicht realisiert werden kann, da diese kapitalistischen Strukturen diese kantische Autonomie unterlaufen, die für die Selbstverwirklichung und Entwicklung der Menschen nötig ist. Diese Strukturen erzeugen Phänomene wie Entfremdung, Unsicherheit oder ideologische Unterordnung. Diese Phänomene können durch die Lücke erklärt werden zwischen der Freiheit des moralischen Akteurs und der ideologischen Aneignung der Freiheit in der Welt, was dann wiederum die Grundlage einer neuen gesellschaftlichen Kritik bilden kann.
Can explain and can be the foundation of a new social critique.
Vom Individuum aus gesehen ist Freiheit ja ein sehr anspruchsvolles Ideal. Sie haben es schon gesagt, es bedeutet ja nicht einfach zu tun, was einem gerade in den Sinn kommt und wonach man gerade lustig ist, sondern es bedeutet, die Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen. Philosophinnen und Philosophen mögen solche Ideale ja sehr. Aber sind sie realistisch? Kann man sie als Tatsache voraussetzen in der Gesellschaft, in der Politik?
Well, the starting point would be to say that this capacity for freedom is always there, even when we make the wrong decision.
Nun, wir müssen damit beginnen, dass wir feststellen, dass unsere Fähigkeit zur Freiheit immer vorhanden ist, selbst wenn wir die falschen Entscheidungen treffen. Verantwortung zu übernehmen oder Verantwortung zuzuweisen oder über Phänomene wie Schuld nachzudenken. All das impliziert ja, dass wir Handlungsfähigkeit zuschreiben. Also so, wie wir es in unserer Alltagssprache gebrauchen, gehen wir davon aus, dass jedem Menschen ein moralischer Akteur innewohnt. Egal, wie fehlerhaft oder begrenzt dessen Entscheidungen sind. Und ungeachtet der Umstände, in denen diese getroffen werden. Die Gesellschaft kann diese externen Ausdrucksformen der Freiheit mehr oder weniger anspruchsvoll gestalten und ihre Möglichkeiten mehr oder weniger einschränken. Abhängig unter anderem von den jeweils vorhandenen Bildungssystemen, Kommunikationsmöglichkeiten, den Rahmenbedingungen und Möglichkeiten von demokratischen Debatten und begründeter Meinungsverschiedenheiten der Bürger.
And my argument is that in capitalist societies that are driven by profit and where politicians' decisions are often shaped by businesses, by lobbying, by corporate influence. The Enlightenment understood in this ideal form becomes very, very difficult to realize.
Mein Argument ist folgendes: In von Profitstreben bestimmten kapitalistischen Gesellschaften, wo die Entscheidungen von Politikern häufig von Unternehmen beeinflusst werden, von Lobbyisten oder Wirtschaftsinteressen, ist die Aufklärung in dieser idealen Form sehr, sehr schwierig umzusetzen, wenn auch nicht unmöglich. Denn wäre sie unmöglich, dann hätten wir keine Gesellschaftskritik, keine Bewegungen und die Art der politischen Aktivitäten, die nötig sind, um diese Ideen wirksam werden zu lassen. Ich glaube nicht, dass die Frage nach dem menschlichen Wesen beantwortet werden kann, indem man fragt, ob die Natur des Menschen gut oder schlecht ist, ob es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass wir bestimmte Dinge umsetzen oder ob Projekte mehr oder weniger realisierbar sind. Wo wir anfangen müssen, ist bei dieser Fähigkeit zur Kritik und zur Selbstkritik. Also mit der Fähigkeit zur Aufklärung, die wir alle haben. Ich denke, genau so hat Kant die Aufklärung verstanden, als er sagte, die Aufklärung sei das Ausbrechen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Oder anders gesagt, es gibt da eine aktive Komponente in dem, was es bedeutet, aufgeklärt zu sein. Da gibt es ein Begehren, eine Suche des moralisch Handelnden, der in der Lage ist, moralische Ziele zu haben in einer Welt, die ihm das auch erlaubt.
moral agent that is able to project their moral ends in a world that enables them to do that.
Ich fand es ja sehr interessant, bei Ihnen zu hören und auch zu lesen, wie stark manche von Marx inspirierte Denker Marx und Kant, Marx und die Aufklärung zusammendenken, da also absolut eine Kontinuität sehen. Und was beide Denkweisen ja verbindet, das ist eine optimistische Vorstellung von der menschlichen Natur. Also, dass sie verbesserungsfähig ist, dass Menschen tatsächlich dem Ideal der Freiheit, des Moralischen näher kommen können. Die Gegenposition wäre aber natürlich, das hat noch stets in den Ruin oder in eine neue Tyrannei geführt. Man sollte Menschen realistischer sehen und an politischen Institutionen arbeiten, die das Gefährliche der menschlichen Natur möglichst einhegen, ihm einen Rahmen geben.
It seems to me that this question can't really be resolved from first principles. What is the nature of the human? Because we have evidence of both elements. So we
mein Eindruck ist, dass diese Frage nicht auf Grundlage der Frage, was ist der Mensch, gelöst werden kann, da wir ja beides in uns haben. Es gibt in der Geschichte Beispiele von Menschen, die sich einander gegenüber ziemlich scheußlich verhalten. Aber wir haben auch Beispiele von Strukturen der Solidarität, von moralischen Helden, von Bewegungen, die auf Grundlage ganz anderer Prinzipien agieren. Die Frage nach der Natur des Menschen ist keine Frage, die wir wirklich beantworten können. Wir müssen erkennen, dass die Natur des Menschen sich ständig verändert und von gesellschaftlichen Strukturen geformt und manchmal auch eingeschränkt wird. Das Gefährliche daran, die Annahme zu akzeptieren, dass der Mensch für den Menschen einfach ein Wolf ist, wie es zum Beispiel Thomas Hobbes formuliert, wäre, dass man damit autoritäre Strukturen rechtfertigen kann. Wer immer in der Lage ist, Befehle zu erteilen oder Macht auszuüben, könnte das dann tun, ohne wirklich moralische Begründungen geben zu müssen, warum Gehorsam verlangt wird, warum diese Ordnung und Stabilität aufrechterhalten werden sollten. Es wird dann nicht mehr nach der moralischen Rechtfertigung dieser Strukturen gefragt, warum sie gut sind, warum ihre Existenz den Menschen mehr Freiheit geben würde als ihre Abwesenheit. Deshalb finde ich es nicht sinnvoll, auf ein Verständnis des Menschen als moralisch handelndem und potenziell verbesserungsfähigem Wesen einfach zu verzichten und stattdessen davon auszugehen, dass Menschen halt naturgemäß blutrünstig sind und miteinander konkurrieren. Das ist einerseits historisch falsch, nicht alle Menschen sind so, und zweitens bringt uns das politisch in einen sehr, sehr gefährlichen Bereich. Diese Art der Rechtfertigung ist das Kernstück aller faschistischen autoritären Strukturen.
Also wir müssen diese moralische Verbesserungsfähigkeit des Menschen annehmen, sonst sind wir überhaupt nicht in einem positiven Sinne handlungsfähig. Also die Möglichkeit für den Menschen moralisch zu handeln, die Hoffnung darauf, die dürfen wir einfach nicht aufgeben.
Ja,
in Bezug auf Politik ist es eine Möglichkeit, aber in Bezug auf die Fähigkeit zur Vernunft ist es eine Realität. Selbst die fehlerhaftesten Menschen wissen, dass sie falsch handeln, wenn sie falsch handeln oder gehandelt haben. In jedem Menschen gibt es irgendeine Form von Moralität, auch wenn es Einschränkungen gibt, für die wir dann zur Rechenschaft gezogen werden. Und da gibt es dann wiederum verschiedene Theorien, wie wir diese Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen am besten hervorbringen können.
Unearth the possibilities of the human.
Ich würde gern nochmals genauer auf die Verbindung zurückkommen zwischen Kant und Marx, die Ihnen so wichtig ist. Sie sind da ja gar nicht die erste oder einzige. Da gibt es eine lange Tradition von marxistischen Denkern, die sich sehr explizit und sehr stark auf Kants Aufklärungsdenken bezogen haben. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
Yeah, the German socialist Hermann Cohen, who was writing at the turn of the 20th century, indeed says that Immanuel Kant is the first founder of the German socialist tradition.
Ja, der deutsche Sozialist Hermann Cohen, der um 1900 herum geschrieben hat, sagt tatsächlich, dass Immanuel Kant der erste Begründer der deutschen sozialistischen Tradition sei. Die Auseinandersetzung mit Kant, teilweise auch über Hegel, ist zentraler Bestandteil der Anfänge marxistischer Analyse. Sie ist entscheidend für marxistische Erklärungen oder Beschreibungen der Entfremdung im Kapitalismus. Es gibt dieses Verständnis des Menschen als Wesen, das sich Zwecke setzt, das stark an die Art des zur praktischen Vernunft fähigen Wesens erinnert, von dem Kant spricht. Und politisch, im Zuge der sogenannten Zweiten Internationale, gibt es Strömungen, die die Aussöhnung von Kant und Marx anstreben. In der deutschen Philosophie, wie gesagt, vertreten durch Hermann Cohen, aber auch Franz Staudinger, in österreichischen Kreisen durch Leute wie Otto Bauer, Max Adler oder Karl Renner. Der Gründer der deutschen Sozialdemokratie, Eduard Bernstein, war ebenfalls Kantianer und wurde von diesem neukantianischen Denken inspiriert. Sie sind untereinander sehr verschieden, haben verschiedene politische Hintergründe und Ausrichtungen. Die deutsche Schule geht eher in eine reformistische, sozialdemokratische Richtung. Die Austromarxisten haben einen etwas anderen Ansatz, teilweise weil sie aus diesem Habsburger Kontext hervorgehen. Aber dann gibt es später in akademischeren Kantzirkeln ebenfalls Versuche, Kants Philosophie anders zu interpretieren als nach der Standardanalyse von Kant als liberalem Philosophen. Interpretationen, die versuchen, das radikale Potenzial innerhalb seiner Theorie der praktischen Vernunft aufzuzeigen, aber auch in seiner politischen Philosophie und seiner Rechtsphilosophie.
Even within liberal circles, someone like John Rawls, for example, who is considered to be a liberal philosopher par excellence, there are many elements of John Rawls' thinking that are compatible with this effort to reconcile Kant and Marx.
Später gibt es sogar innerhalb liberaler Kreise Denker wie den Philosophen John Rawls, der als der liberale Philosoph par excellence betrachtet wird. Viele Elemente des Denkens von John Rawls sind mit diesen Bemühungen, Kant und Marx zusammenzubringen, kompatibel. Insbesondere, wenn es darum geht, welche die passendste Regierungsform zur Durchsetzung von Rawls' Prinzip der Gerechtigkeit als Fairness sein könnte. Rawls stellt fest, dass weder der Laissez-faire-Kapitalismus noch der Sozialstaatskapitalismus wirklich geeignete Umsetzungen seiner Theorie der Gerechtigkeit darstellen. Er verweist dann einerseits auf etwas, das er Eigentumsdemokratie nennt, andererseits auf liberalen Sozialismus. Das sind beides Gesellschaftsformen, die so noch nicht existieren. Es sind Gesellschaftsformen, die versuchen, diese Idee von Gerechtigkeit als Fairness umzusetzen, die für Rawls ausschlaggebend war. Die Rechtfertigung scheint mir da wiederum sehr kantianisch zu sein. Ich denke also, dass es sowohl in der liberalen politischen Tradition, also der egalitäreren liberalen Tradition, als auch in der Geschichte des Marxismus Elemente gibt, die nahelegen, dass diese Theorien kompatibler sind, als es zunächst den Anschein macht.
Marxism, there are elements that suggest that these theories are more compatible than it looks.
Danke, das ist sehr interessant, diese Verbindungen, die Sie da aufzeigen. Denn gerade heute scheint ja linkes Denken sich sehr oft ziemlich scharf von der Aufklärung abzugrenzen. Also vor allem gibt es ja diese Kritik, dass das Aufklärungszeitalter nicht nur tolles Denken hervorgebracht hat, sondern eben auch ziemlich schreckliche Politik, nämlich den Kolonialismus. Wie stehen Sie zu dieser Kritik?
Well, I think it's a very unfortunate implication of a number of these postcolonial and postmodern critiques of the Enlightenment.
Ich finde, es ist eine sehr unglückliche Folge einiger dieser postmodernen und postkolonialen Kritiken an der Aufklärung, dass sie anscheinend das Kind mit dem Bade ausschütten. Es scheint, dass ein Denken, das parallel zur Entstehung liberal-kapitalistischer Strukturen aufkommt, für Phänomene verantwortlich gemacht wird, die eigentlich das Ergebnis der kapitalistischen Expansion sind, die von den europäischen Kernstaaten auf andere Länder ausgeht. Tatsächlich denke ich, dass nicht die Aufklärung für den Kolonialismus verantwortlich ist, sondern dass der Kolonialismus sich trotz der Aufklärung durchgesetzt hat und vielmehr ein Beispiel ist dafür, wie schwierig liberal-kapitalistische Projekte mit diesen Prinzipien der Aufklärung vereinbar sind.
And so I would say the problem is not that we have had the Enlightenment, the problem is that we haven't had enough Enlightenment and too much of what comes with this model of assertive expansive expropriative capitalism.
Ich würde also sagen, das Problem besteht nicht darin, dass es die Aufklärung gegeben hat, sondern dass es nicht genug Aufklärung gegeben hat und zu viel dessen, was dieses Modell des expansionistischen, ausbeuterischen Kapitalismus mit sich bringt. Wir sollten unsere Kritik hier unbedingt umlenken. Denn wenn wir nicht in der Lage sind, die universalistische Tradition wiederzubeleben, die die Grundlage gesellschaftlicher Kritik bildet, die all diese verschiedenen Forderungen in Bezug auf Gender, Rassismus oder Ausbeutung von Arbeitern ausdrücken kann, dann bleiben uns nur noch diese fragmentarischen Kämpfe, in denen die Identität der einen Gruppe ebenso gut ist wie die Identität einer anderen, in denen es aber kein gemeinsames Projekt gibt, das all diese Bedürfnisse zusammenbringt und nach produktiven Lösungen sucht für die Konflikte der Globalisierung, die wir alle erleben.
We can engage productively with the conflicts that we all experience of globalization.
Wir brauchen also wieder ein universalistisches Projekt. Wie sähe das denn aus?
Es geht um die moralische Rechtfertigung der gesellschaftlichen Strukturen, innerhalb derer sich dieser Konflikt abspielt. Darum, diese gesellschaftlichen Strukturen mit ihren moralischen Mängeln zu verstehen, die die Durchsetzung eines radikalen emanzipatorischen Projektes verhindern. In diesen Strukturen werden die Kämpfe der verschiedenen Gruppen gegeneinander ausgespielt. Da wird der Kampf einer bestimmten ethnischen Gruppe gegen den Kampf um Geschlechtergerechtigkeit ausgespielt. Oder umweltpolitische Kämpfe werden mit anderen in Spannung gesetzt. Was dagegen helfen würde, produktiver voranzuschreiten, wäre die Fähigkeit, diese verschiedenen Konflikte in einer gemeinsamen Anstrengung zu bündeln, um erklären zu können, was die grundlegende Rechtfertigung unserer aktuellen Gesellschaftsordnung darstellt und in welcher Weise diese Rechtfertigung daran scheitert, moralischen Erfordernissen zu entsprechen bzw. sie zu erreichen.
Would exactly enable us to advance in a more productive way.
Lea Ippi, wenn ich zum Schluss doch nochmals auf Konkretion drängen darf, wie genau sähe so ein Projekt denn aus? Oder vielleicht anders, wie könnte ich das meiner Großmutter erzählen?
Let me think. I think everyone understands the injustices of capitalism.
Ich denke, jeder versteht die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus. Alle verstehen, dass wir in einem kapitalistischen System leben, das nicht in der Lage ist, jedem ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Was wir nicht haben, sind Formen politischer Handlungsfähigkeit und Bewegungen in der Gesellschaft, die diese Kritik artikulieren und in Politik verwandeln können. Um das zu erreichen, müssen wir meines Erachtens als erstes die universalistische Kapitalismuskritik wieder hervorholen, die wir innerhalb der verschiedenen Identitätskämpfe verloren haben. Jeder einzelne dieser Kämpfe erhebt Anspruch auf seine Kritik am Kapitalismus. Sie schaffen es aber nicht, zusammenzukommen. Und wir brauchen Formen gesellschaftlicher Bewegungen, politischer Akteure oder Parteien, die sich untereinander koordinieren. Nicht nur innerhalb eines Landes, sondern auch auf europäischer und internationaler Ebene. Mit einer Agenda der Veränderung, die versucht, das System, in dem wir leben, wirklich zu überwinden. Und nicht nur kleinteilig Richtlinien aufzustellen, die uns eine Anpassung an diese Ungerechtigkeiten ermöglichen. Was wir also brauchen, ist vor allem eine radikale Kritik des Kapitalismus als System und eine progressive Alternative, die formuliert, was diese antikapitalistische Vision sein sollte. Und ich denke, moralischer Sozialismus ist ein Beitrag in diese Richtung.
Das sagt Lea Ippi. Und wer noch mehr hören mag von ihren Gedanken zum moralischen Sozialismus und zufällig in Berlin ist nächste Woche, da gibt es die Gelegenheit im Haus der Kulturen der Welt. Von Mittwoch bis Freitag hält Lea Ippi da die Benjamin Lectures, organisiert von der Humboldt-Universität. Ganz herzlichen Dank, Lea Ippi, für Ihren Besuch im Studio.
Thank you for having me.
Und danken will ich an dieser Stelle auch noch ganz herzlich Marei Amia, die Lea Ippis Antworten ins Deutsche übersetzt hat. Eine unübersetzte Version unseres Gespräches auf Englisch finden Sie übrigens auch in unserer Deutschlandfunk-App. Und nun noch ein Schlenker ins politische Berlin. In dieser Woche hat ja Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, den Deutschen Bundestag besucht. Und dabei kam es zu einem Eklat, als die Fraktionen der AfD und des BSW demonstrativ den Plenarsaal verließen. Einige sahen einen neuen Tiefpunkt des Parlaments erreicht. Andere sprachen gar von einer Verletzung der Würde des Hohen Hauses. Hat das Parlament so etwas wie eine eigene Würde? Das fragt Arndt Pollmann.
Werfen wir zunächst einen Blick in die Hausordnung des Deutschen Bundestages. Das Mitbringen von Tieren, Fahrrädern und E-Scootern ist nicht gestattet. Auch das Mitführen von Waffen, Munition und Sprengstoffen. Besuchsgruppen müssen Mäntel, Schirme und sperriges Gepäck an der Garderobe abgeben, aber auch Transparente, Werkzeuge und Ferngläser. Beifall ist ebenso untersagt wie lautstarker Unmut. Überhaupt gilt laut § 4 im gesamten Gebäude, die Besucherinnen und Besucher haben die Würde des Hauses zu achten. Für Abgeordnete, die in dieses Haus gewählt worden sind, gelten vergleichbare Benimmregeln. Denn sinnbildlich sind ja auch sie im Parlament nur zu Besuch. Das Hohe Haus ist nicht ihr Eigenheim. Gewählt auf Zeit repräsentieren sie bloß vorübergehend den Wählerwillen. Und wenn alle Macht vom Volke ausgeht, sind die demokratisch gewählten Vertretungen lediglich dessen Handlanger, wie Rousseau es einst provokativ formulierte. Man kann auch sagen, die Abgeordneten sind allesamt nur Saaldiener in diesem Hohen Haus. Es ist genau diese repräsentative Treuhandfunktion, von der in Demokratien die gesuchte Würde des Hohen Hauses abhängt. Wenn aber heute von Würde die Rede ist, etwa im Verfassungsrecht, dann ist fast immer die als universell geltende Würde des Menschen gemeint. Von einer Würde von Ämtern oder gar Gebäuden zu sprechen, klingt anachronistisch. Und tatsächlich geht diese Begriffsverwendung auf die altrömische Dignitas zurück. Einst waren damit Personen in öffentlicher Verantwortung gemeint, Politiker, Heerführer, Geistliche in Amt und Würden. Und auch heute noch spricht man gelegentlich von der Würde des Papstes oder der Würde des Gerichts. Aus dieser antiken Amtswürde ergaben sich Privilegien, vor allem aber Pflichten. Man musste sich der Verantwortung des jeweiligen Postens als würdig erweisen. Das gesellschaftliche Ansehen des Amtes war immer auch an das moralische Wohlverhalten des jeweiligen Amtsinhabers gekoppelt. Die Reputation des Amtes stand und steht mit der jeweils konkreten Amtsführung auf dem Spiel. Dies hat einerseits mit der öffentlichen Vorbildfunktion solcher Posten zu tun. Wer repräsentiert, sollte möglichst ein wenig repräsentabler als die Repräsentierten selbst sein. Andererseits ergeben sich diese Pflichten aus der Willküranfälligkeit politischer Macht. Wer über die Gesetze herrscht, sollte sich stets auch selbst beherrschen können. Schlafen, Essen, Rauchen im Plenarsaal, Pöbeleien und verbale Entgleisungen, Werbung, Selfies und Verstöße gegen eine ungeschriebene Kleiderordnung, Fußballtrikots, Netzstrümpfe, kurze Hosen oder Flipflops. Was nicht verboten ist, muss deshalb nicht schon stilvoll oder eben würdevoll sein. Die Würde des Hauses ergibt sich so aus der Etikette vieler einzelner darin verantwortlich tätiger Würdenträgerinnen. Das gemeinsame Erscheinungsbild prägt die öffentliche Legitimität des Parlaments, während Skandale und moralisches Fehlverhalten diese Legitimität untergraben. Wer die Würde des eigenen Mandats beschädigt, tastet die Würde des gesamten Hauses an und versagt damit letztlich all jenen den Respekt, die von diesem Haus repräsentiert werden. Auch ein demonstrativer Auszug aus dem Plenarsaal, wie er diese Woche zu beklagen war, fällt in die betreffende Kategorie. Wer dem Präsidenten der Ukraine den Rücken kehrt, repräsentiert nicht länger ein Wahlvolk, das solidarisch mit den Opfern eines Angriffskrieges ist. Exakt diese Botschaft mögen die gemeinten Abgeordneten im Sinn gehabt haben, aber ihr unwürdiges Schauspiel diente dem populistischen Stimmenfang. Man kann dem Hohen Haus nicht nur mit E-Scootern und Munition schaden, sondern auch mit schlechten Manieren, indem man sich genauso pöbelhaft verhält, wie man sich das eigene Stimmvolk vorstellt.
Arndt Pollmann sagt das in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.